Pferdeflüsterei to go. Heute mit
Pferdewissen to go.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet wieder unendlich viele magische Momente mit euren Pferden. Und ich finde ja, zur Magie gehört auch dazu, dass wir Entspannung, Spaß und Freude haben. Und wenn die Hormone ins Spiel kommen, kann das manchmal schwierig werden. Deswegen ist die Kim heute da, Kim Carina Lagler, Stoffwechsel- und Futterexpertin. Ich freue mich voll, dass du da bist, Kim.
Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Nochmal. Danke.
Ja, ich bin ja großer Kim-Fan, wie der eine oder andere vielleicht schon weiß, der den Podcast hört, weil Kim auch mir mit Carrie, als sie so Magenprobleme hatte, so schön grundlegend geholfen hat und auch schon vielen meiner Kursteilnehmer. Und die Frage taucht immer wieder auf, Kim, so meine Stute hat die Rosse, die hat ständig die Rosse, die ist immer wieder rossig. Was kann ich tun? Mönchspfeffer hilft nicht. Und wir wollen heute mal so ein bisschen drüber reden, so ein paar mehr Hacks, Tipps und Ideen, was man tun kann, wenn der Wallach vielleicht hormonell extrem unterwegs ist oder die Stute ständig hormonell unterwegs ist. Passiert ja ehrlicherweise meistens, wenn man halt zwei Geschlechter zusammenpackt in die Herde. Kann man nicht mal verhindern.
Nee.
Hast du so ein paar natürliche Methoden oder Tipps, die helfen, wenn jetzt das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die Stute rossig ist, um ihr die Rosse so ein bisschen zu erleichtern? So starten wir mal damit, bevor wir an die große Grundlage gehen, wie man es überhaupt verhindern kann, dass das arme Pferd ständig rossig ist.
Also tatsächlich, ich glaube, ich würde gerne noch mal kurz beim Mönchspfeffer stehen bleiben. Das ist ja eigentlich so, sagtest du ja auch schon, so der Tipp überhaupt, ne, der dann irgendwie immer um die Ecke kommt. Und bei manchen hilft er ja auch. Ne, also das ist schon so, dass der manchen Stuten und auch manchen Wallachen ganz gut hilft, leider nicht allen. Ne. Bei der Stute wirkt es ja einfach, es soll die Rosse ja einfach so ein bisschen mildern. Ne. Also da, wo es eigentlich, kommt ja nicht ursprünglich aus dem Veterinärbereich, sondern schon irgendwie von uns Menschen, da ja, sollte das die, wie nennt man denn das Wort? Die Keuschheit unterstützen.
Oh!
Ja. Genau. Und bei manchen Stuten hilft es tatsächlich auch, aber manchmal halt auch nicht und manchmal irgendwie nur zu einem bestimmten Maß. Und bei Wallachen oder Hengsten, ja, kann man halt so ein hengstiges Verhalten so ein bisschen runterdrosseln. Wirkt halt wie so ein Anti-Aphrodisiakum.
Ja, genau. Also bei Carrie hat das immer super geholfen, wenn sie ein bisschen arg oft rossig war, wenn ein neuer Wallach eingezogen ist. Ja. Deswegen gehen halt meine Tipps über Haltungsfragen und Mönchspfeffer nicht hinaus. Mhm. Ist aber schon das erste Ding, finde ich auch. Und ich kenne auch einige, wo es hilft. Ich kenne aber Leute auch, die sagen, ey, ich füttere immer wieder Mönchspfeffer und ich merke halt einfach keinen Unterschied für mein Pferd.
Ja.
Und da hast du ja vielleicht als Tierheilpraktikerin, Futterberaterin, Stoffwechselexpertin, vielleicht noch so ein paar Ideen darüber hinaus? Was man
Ja, ich muss dich leider, glaube ich, dann schon wieder enttäuschen, wie in den anderen Folgen auch. So pauschale keine. Pauschale ist immer so richtig schwierig. Aber grundsätzlich ist Mönchspfeffer auf jeden Fall etwas, was man ausprobieren kann. Ne, das ist jetzt schnell gemacht. Man kann das irgendwie mal testen. Wenn das nichts bringt, muss man dann irgendwie natürlich nochmal anders überlegen. Wenn das wirklich jetzt eine Stute sein sollte, die wirklich so eine Dauerrosse hat. Ne? Und da wirklich auch, viele Stuten werden dann ja auch einfach doll, ich nenne es jetzt einfach mal verhaltensauffällig, ein besseres Wort einfällt. Ne? Aber das ist für uns ja natürlich nicht schön, aber auch für die Stute ja natürlich nicht schön.
Ja, voll anstrengend.
Ja, klar. Ne? Und auch für alle anderen damit drin lebenden Pferde in der Gruppe, egal jetzt ob Stute oder Wallach, auch super anstrengend. Ne? Wenn das wirklich so ein Dauerthema ist und ganz extrem ist, sollte man das auf jeden Fall immer tierärztlich einmal abchecken lassen. Ne? Also ich habe es jetzt nicht selten erlebt, dass dann halt auch wirklich mal schlimmere oder größere Sachen dahinter stecken können, wie jetzt halt zum Beispiel irgendwie ein Eierstocktumor oder Zysten oder sowas, die sich da gebildet haben. Sollte man, wenn es extrem ist, einmal abklären lassen, bevor man da jetzt irgendwie versucht, irgendwie so alternativ rumzulaufen.
Also einmal die Schulmedizin ran und schauen, dass da wirklich nichts ist.
Ja, wenn es extrem ist.
Finde ich super, super wichtig. Ich habe das tatsächlich auch mal bei Carrie machen lassen, aus einem anderen Grund. Die war nämlich als Jungpferd wie so ein kleiner Hengst. Die hat an Heckhaufen geschnuppert, die hat mit den Wallachen gespielt. Also wirklich so mit Steigen und Spielen, wie man es von Jungs kennt und so.
Ja.
Das war ja auch immer so krass nach vorne und willensstark und so, wo ich so dann irgendwann dachte, hat die zu viel Testosteron?
Ja.
Und dann hier mal den Östrogenspiegel und die Eierstöcke checken lassen. Nein, alles in Ordnung, sie ist einfach ein Charakterpferd.
Ja.
Aber ja, also und das ist ja auch machbar für den Tierarzt, jetzt ne, mit Ultraschall und Abtasten und allem Pipapo. Genau. Das ist ja jetzt nicht, dass man das Pferd dafür in die Klinik fahren muss und einen riesen Bohai machen muss. Also medizinischer Check-up finde ich auch einen super ersten Schritt, wenn Mönchspfeffer nicht anschlägt.
Ja.
Klar, Stallmanagement, wenn man jetzt merkt, man hat eine dauerrostige Stute, vielleicht gucken, ob man einen Stall mit Stutenherde findet. Wenn man den Umzug in Kauf nehmen will, kann man auch so über Themen wie Akupressur, Massagen und sowas nachdenken, um da vielleicht ein bisschen was anzuregen und zu lindern. Ist das eine Idee?
Also ist nicht mein Fachbereich, aber sind durchaus jetzt Maßnahmen, wo ich auch schon erfolgsversprechende Geschichten irgendwie gehört habe. Ne? Und ja auch etwas, was man jetzt ohne großen Aufwand, man muss nicht umziehen, man muss nicht in irgendeine Klinik oder sowas, einfach mal ausprobieren kann. Ne? Also wenn man da irgendwie jemanden Fähigen an der Hand hat, wäre das auf jeden Fall auch etwas, was ich mal testen würde. Dann halt wirklich im Extremfall, sagten wir ja gerade schon, tierärztlich einmal abchecken lassen. Was da dann manchmal irgendwie so an Empfehlungen rauskommt, also da gibt's ja auch mittlerweile unterschiedliche Medikamente, die man dann irgendwie geben kann. Ich weiß gar nicht, ob wir Medikamentennamen nennen dürfen. Ich mach's vorsichtshalber
mal
lieber
nicht. Nee, machen wir mal nicht. Es gibt Medikamente, sagen wir so.
Genau.
Wäre das jetzt dein Weg? Hältst du das für sinnvoll oder was machst du, wenn du jetzt, du hast eine Patientin, die sagt, meine Stute ist ständig rossig oder zu oft rossig, Mönchspfeffer hilft nicht, sie hat keine Tumore, alles ist fein, Östrogenspiegel ist in Ordnung, haben wir alles gecheckt. Ich würde gerne ihr naturheilkundlich helfen, in irgendeiner Form.
Ja, so eine Sache wären tatsächlich in den meisten Fällen nichts, was ich jetzt irgendwie machen würde. Also die wirken auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. So, und grundsätzlich sind die erstmal dazu da, die Rosse so ein bisschen runter zu drosseln, runter zu mildern. Oder auch die Zwischenrosse. Also es gibt ja unterschiedliche Rossephasen. Erstmal die Hauptrosse, das ist so die erste Woche, dann die Zwischenrosse, das sind nochmal die zwei Wochen danach. Und dann gibt's halt Hormonpräparate, die diese Zwischenrosse so ein bisschen runterdeckeln. So.
Magst du mal erzählen, was da im Körper passiert? Hauptrosse, Zwischenrosse, dass man das so ein bisschen checkt?
Ja, also die Hauptrosse, das ist die Zeit, also es sind so in der Regel so die ersten 5 bis 7 Tage, das ist die Zeit, wo der Eisprung stattfindet. Ne? In der Zeit ist die Stute halt wirklich empfängnis- und auch paarungsbereit. Ne? Also wenn die Stute da wirklich die ganze Zeit dabei ist, da den Wallachen hinterher zu rennen und sich aufzudrängen, dann ist das schon die wahrscheinlich eher die Zeit der Hauptrosse. Und danach kommt dann die Zwischenrosse. Ne? Das ist dann auch wie bei uns Frauen eigentlich auch, ne? Wo dann die Einnistung stattfinden kann und so weiter. Und die dauert in der Regel dann nochmal so 2 Wochen hinterher. Also dieser ganze Prozess, 3 Wochen Hauptrosse davon, 1 Woche die Zwischenrosse, dann circa 2 Wochen. Das ist auch so ein bisschen von Stute zu Stute unterschiedlich. Ist bei uns ja auch. Ne? Jede Frau hat irgendwie eine unterschiedliche Zykluslänge. Das ist bei den Stuten nichts anderes. Und diese Hormonpräparate, die wirken dann natürlich ganz irgendwie massiv mit rein. Und ehrlicherweise ja nicht immer nur an dem Punkt, wo wir jetzt irgendwie eine Unterstützung haben wollen. Ja, also man kann einem Hormonpräparat jetzt nicht sagen, so da gehst du rein, dann 3-mal links abbiegen, geradeaus, 1-mal rechts abbiegen, bitte genau da wirken.
Also
ja.
Ja, das ist auch wirklich was. Und dann ist auch die Frage, will man das ständig geben? Ne?
Richtig.
Ich bin ja kein Schulmedizin-Basher und ich finde sowohl die Schulmedizin wie die Naturheilkunde hat in den verschiedensten Fällen immer ihre Berechtigung. Man muss schauen, was in welchem Fall das Beste ist. Aber bei langwierigen Geschichten hilft ja oft die Naturheilkunde ein bisschen besser, um das Ganze wieder in Balance zu bringen.
Ja, total. Statt
nur zu unterdrücken, was da ist.
Ja. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Frage, was man da unterstützen muss oder möchte. Also ich glaube, wenn das ein Extremfall ist, wo man vielleicht eine Zeit überbrücken muss, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, ob man dann halt irgendwie da dann irgendwie nochmal zu so einem Mittel greift. Ne? Es gibt auch noch andere Sachen, also es gibt auch so Kunststoffmurmeln zum Beispiel, die in die Gebärmutter eingesetzt werden. Mhm. Da ja, wird dem Körper mehr oder weniger vorgespielt, dass er trächtig ist.
Aber macht das nicht was mit der Seele der Pferde?
Ja.
Wäre so mein erstes Bauchgefühl, habe ich noch nie vorher gehört. Höre ich ja, jetzt zum also allerersten Mal, jetzt in dieser Sekunde, ihr Lieben da draußen. Und denke,
auch nicht so super,
was macht das mit der Stute, wenn die ständig sich trächtig fühlt? Und da kommt nichts.
Ja. Also, ich habe jetzt noch nie in so einem Stutenkörper gesteckt, aber selber,
echt jetzt?
Selber war schon mal schwanger. Nein. Also ich selbst war schon mal schwanger und wenn ich mir jetzt irgendwie überlegen würde, ja, ich hätte das mehr oder weniger ständig, dass ich in diesem Zustand wäre und letzten Endes kommt dann ja auch irgendwie nichts bei rum. Also dein Körper ist ja nicht nur in dem Zustand von, hey, ich bin schwanger, sondern da passiert ja auch stetig was, ne? Und man stellt sich irgendwie darauf ein und dann ist ja letzten Endes das Ziel, dass dann nachher auch irgendwie eine Geburt stattfindet und das macht ja hormonell auch was mit einem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so psychisch mega nett ist.
Nee, ich würde das ehrlich gesagt für mein Pferd auch nicht in Anspruch nehmen, wenn ich das hätte. Das wäre für mich so eine Therapieform, wo ich denken würde, nee, kein gutes Bauchgefühl. Ohne, dass ich jetzt Tierärztin bin und da klare Empfehlungen abgeben kann und möchte. Ne? Man muss ja auch immer gucken, wie ist die individuelle Situation und so, aber kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen.
Ja. Genau, es gibt dann, wenn wir jetzt irgendwie nochmal so in die Naturheilkunde irgendwie gucken wollen, es gibt unterschiedliche Sachen, die empfohlen werden, was zum Beispiel so Homöopathika angeht. Ich bin keine Homöopathin, deswegen kann ich da keine schlauen Tipps geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so ein bisschen Glücksspiel ist. Bei manchen wirkt es, bei manchen nicht. Letzten Endes wäre das aber auf jeden Fall etwas, was man ausprobieren könnte. Was man aber immer unbedingt einmal abchecken lassen sollte, sind A, Haltungsbedingungen. Ja, wie passt das? Ist die Gruppenkonstellation vielleicht auch irgendwie einfach nicht gut oder passt grundsätzlich irgendwas an der Haltung nicht? Ja, und dann würde ich stark den Tipp geben, grundsätzlich auf die Fütterung einmal raufgucken zu lassen. Also vieles, was in der Fütterung passiert, hat ja nachher, wenn da irgendwas nicht so gut läuft, auch Auswirkungen auf den kompletten Organismus, auf den kompletten Stoffwechsel und damit auch auf das Hormonsystem. Ne? Und wenn im Hormonhaushalt ja vielleicht irgendwo eine Schieflage ist, muss das nicht immer irgendwie bedeuten, dass die Stute oder auch der Wallach da irgendwie wirklich ein krasses hormonelles Problem hat oder wir über irgendeinen Tumor oder Zysten oder sowas sprechen, sondern vielleicht sind es auch manchmal wirklich einfach kleine Stellschrauben, die sich über die Fütterung irgendwie wieder einstellen lassen.
So, also das wäre dann sowas, wo man vielleicht auch mal die Fütterung angucken würde, aber individuell müsste, um zu schauen, worauf reagiert dieses Pferd vielleicht an Kräutern in diesem Futter oder an Zusätzen in diesem Futter. Ja. Was dann natürlich ein Fall für deine Futterberatung wäre tatsächlich.
Ja.
Individuell kann man das jetzt nicht pauschal hier sagen. Absolut logisch, das macht total Sinn. Also wir haben Haltung, man kann mal auf Akupunktur, Akupressur gucken, Massagepunkte. Wir haben natürlich den Klassiker Mönchspfeffer. Man kann auch mal nach Bachblüten und vielleicht auch ätherischen Ölen und solchen Dingen gucken, ne, um da zu schauen. Hast du neben dem Mönchspfeffer noch andere Kräuter, wo du sagst, die sind eigentlich auch immer cool bei so Hormonthemen? Oder sagst du, nee, Mönchspfeffer ist eigentlich das Einzige, was es gibt. Wenn das nicht hilft, muss man auf die anderen Sachen schauen.
Ich habe tatsächlich so an Kräutern gar nichts irgendwie, wo ich sonst sagen würde, das würde ich irgendwie unbedingt mal ausprobieren, sondern ich würde dann, wenn der Mönchspfeffer nicht hilft, wirklich eher in die Schiene gehen, einmal zu gucken, was ist da grundsätzlich sonst noch los. Weil dann sind wir in der Regel an dem Punkt, dass man sagt, ein Problem kommt selten allein. Meistens sind dann da irgendwo noch andere Themen, die man vielleicht damit erstmal gar nicht in Zusammenhang bringt. Ja, aber alles, was irgendwie im Organismus passiert, hängt letzten Endes, oder nicht alles, aber das Allermeiste, ja, hängt ja letzten Endes auch irgendwie miteinander zusammen. Und dann lohnt sich halt wirklich der große Blick von oben drauf einmal, dass man einmal schaut, okay, was ist denn noch da? Ne? Und dann, wenn man dann irgendwie so Sachen feststellt wie, ah, guck mal, Übergewicht zum Beispiel, jetzt geht meine Stimme weg, Entschuldigung. Wenn man dann zum Beispiel irgendwie noch feststellt, so, ah, wir haben auch ein Problem mit Übergewicht, ne? Also das sind zum Beispiel auch was, also Sachen, die irgendwie zusammenhängen, ne? Wenn ein Pferd übergewichtig ist, und zwar nicht übergewichtig irgendwie in Form von Lympheinlagerung, sondern dann eher in Form von, ist es wirklich Fett eingelagert. Das macht auch was mit dem Hormonhaushalt.
Mhm, stimmt.
Was da irgendwie alles passiert. So, und das sind so Sachen, die ich meinte. Ne? Also meistens ist es so, man stellt dann noch irgendwas anderes fest. Das Pferd ist übergewichtig oder das Pferd hat vielleicht irgendwie ein Problem im Bereich Insulindysregulation oder in der Entgiftung läuft irgendwas nicht so richtig oder der Darm grundsätzlich ist irgendwie nicht ganz so gut aufgestellt. Also das Darmmikrobiom, damit öffne ich ja jetzt einen Riesenfass. Aber das Darmmikrobiom, das hat einen riesen Einfluss auf den Hormonhaushalt.
Ja, ne? Absolut.
Und da macht es dann Sinn, einmal zu sagen, okay, wir gucken einmal drauf, Fütterung anpassen, gegebenenfalls umstellen, therapeutisch unterstützen. Damit ist man in der Regel grundsätzlich dann ja auch umfassender aufgestellt und meistens auch ein bisschen einfacher und umfassender, langfristig günstiger beraten, als wenn man jetzt irgendwie eine Untersuchung nach der anderen machen lässt.
Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bei Wallachen, die zu hengstig sind, hatte ich es jetzt schon wirklich ein paar Mal, dass eine Nachuntersuchung gezeigt hat, dass bei der Kastration einfach nicht alles korrekt entfernt wurde, zum Beispiel. Ja. Das kommt, glaube ich, echt öfter vor, als man glaubt. Ich habe das vor Jahren mal bei einer Freundin mitgekriegt, die einen dauerhengstigen Wallach hatte und das irgendwann rauskam.
Ja.
Und dann habe ich das seitdem schon echt gefühlt, weiß ich nicht, bei jedem Zehnten, der ständig hengstig ist. Also das ist auch sowas, wo man jetzt bei sehr hengstigen Wallachen, glaube ich, auch das Körperliche mal kurz checken kann, ne, bevor man anfängt mit dem ganzen Kram. Weil das glaubt man gar nicht. Man denkt, so eine Kastration, ja Gott, das ist ja, passiert ja ständig. Aber da glaube ich, das läuft auch nicht immer so optimal ab oder ist nicht so einfach.
Nee, muss ich dir total recht geben. Und erschreckenderweise passiert sowas irgendwie öfter, als man sich irgendwie vorstellen mag. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da irgendwie mal drauf zu gucken. Und grundsätzlich auch mal die Situation zu beobachten. Also oftmals ist es ja so, wir kommen irgendwie in den Stall und sehen, der Wallach springt gerade auf die Stute auf. Mhm. Ne? Der böse Wallach geht gar nicht. Es macht manchmal auch Sinn, sich da einfach mal mit einem Käffchen irgendwie auf die Bank zu setzen und mal zu gucken, okay, wie entsteht denn diese Situation überhaupt, die wir da jetzt irgendwie gerade beobachtet haben. Weil es ist zum Beispiel super oft so, dass der Wallach jetzt gerade nicht, also nicht gerade der ist, der dann jetzt den ganzen Tag irgendwie nervend hinterherläuft, sondern oftmals sind es tatsächlich auch die Stuten, die sich die ganze Zeit dahinstellen und den Wallach mehr oder weniger nötigen und die nachher dann sagen, oh ja, komm, ne, dann... Dann mache ich jetzt halt auch irgendwie mal mit. Also auch da lohnt es sich immer irgendwie mal hinzugucken. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das bei meinem Isländer Wallach, der ist bei einer Stute eine Zeit lang wirklich doll aufgesprungen. Das war für die Stute natürlich alles andere als cool. Also es war für beide super stressig. Bei der Stute kommt dann irgendwie noch das Rückenleiden dazu, wenn er irgendwie ständig mein Easy auf ihr draufhängt. Und ich habe halt gedacht, da hat er noch gar nicht lange bei mir gewohnt. Oh Gott, was ist da denn jetzt los? Und dann war ich auch am Gucken. Ne? Fütterung hatte ich ja schon angepasst, weil er war gerade irgendwie erst frisch bei mir. Aber ich hatte auch so mir da irgendwie Gedanken gemacht und geguckt. Und letzten Endes ging da tatsächlich viel auch von der Stute aus.
Ne? Mensch, also, da blamen wir immer die Männer, dabei sind es manchmal die Frauen.
Ja, also ich glaube, das teilt sich 50-50 auf, um dann mal wieder eine Lanze zu brechen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich auch lohnt, egal eigentlich in welchem Fall. Ne? Also ob wir jetzt über so ein Thema sprechen oder über ein anderes Situation einmal genauer beobachten und mal gucken, wie kommt irgendwas zustande, wer ist da überhaupt irgendwie alles dran beteiligt, das macht auf jeden Fall Sinn. Also wie bei allem, der Blick von oben drauf, einmal das große Ganze angucken, egal ob jetzt Verhalten oder Fütterung oder Haltung.
Super Schlusswort, Kim. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Sehr gut.
Dann hoffen wir, dass eure Pferde weniger rossig, weniger hengstig und tiefenentspannt mit euch durch die Woche gehen. Wir wünschen euch ganz viele magische Momente und wie immer, krault euren Pferden einmal dick und fettes Fell von uns.